Toni, machst du das? Dankeschön. Wenn jemand anders da ist, also schreit hier. Ich spreche langsam, ja, Toni? Geht am besten nach hinten, Larry. Gestern bin ich auch übersetzt worden, war eigentlich gar nicht, weil ich gebeten wurde, im Wort zu dienen, war nicht klar, dass so viele Frauen da sind. Wir waren ja beim Isaac in der Gemeinde und eigentlich war es für 4 Leute geplant und wir waren nachher, ich denke, 10 oder 12 und Afrikanerinnen. Und zum Glück war meine Freundin Judy da und die hat sich angeboten zu übersetzen, sodass wirklich dann auch das. Okay, also Dolmetschen. Sie hat dann gedolmetscht, du hast recht, ja. So, dass sie dann auch alles mitbekommen haben. Also, stellt euch einen Kirschbaum vor und da sind die schönsten Kirschen dran, so die unteren kommt man so noch dran und dann braucht man eine Leiter, um da hochzusteigen, gell? Und dann steigt man auf die erste Sprosse, dann kommt man so an die nächsten Äste dran, dann sind die auch schon leer gemampft. Und dann will man noch höher, da muss man noch eine Sprosse höher steigen. Und noch und noch und noch. Wenn man ganz oben dran will, muss man auf die oberste steigen, um die besten Früchte zu bekommen. Die haben nämlich am meisten Sonne, am meisten Luft abbekommen und da hängen die fettesten Kirschen. Und so ist es auch mit dem Glauben. Es gibt eine Leiter des Glaubens, auf die wir steigen, Sprosse für Sprosse. Und es gibt verschiedene Schritte, die wir gehen müssen, wenn wir lernen wollen, in wahrem Glauben zu leben. Die können wir nicht gehen, die müssen wir gehen. Um wirklich in diesem zu leben, ich bin ein Überwinder in dem, der mich geliebt hat. Braucht es Umstände, die mir helfen, das zu lernen? Im Glauben, das in Anspruch zu nehmen. Zumindest bei den meisten Menschen. Es gibt auch im Leben schon Leute, die direkt was empfangen, aber so dieses im Übernatürlichen zu wandeln, das, was Jesus für uns vorbereitet hat, dieses im Reich Gottes zu wandeln, mit der Realität der himmlischen Örter, in die wir gesetzt sind, das bedarf Übung. Und um starken Glauben zu haben, braucht es Prüfungen, die diesen starken Glauben hervorbringen. Und Prüfungen gehören zum Leben dazu. Von Ute haben wir eben erfahren, schon von anderen Geschwistern auch. Umstände, die nicht schön sind, sind nun mal Bestandteil dieses natürlichen Lebens auf der Erde.
Aber die kommen nicht von Gott.
Das sagt ja keiner.
Richtig.
Das ist richtig.
Das habe ich ja gesagt, das sind Umstände natürlichen Ursprungs, also hier auf der Erde. Und wir benutzen diese Umstände als Leitersprosse. Wir lassen uns von diesen Umständen nicht runterdrücken, sondern wir benutzen es als Leitersprosse, um unseren Glauben aufzubauen. Und das ist eine ganz andere Sicht von Dingen, wenn sie mal nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Die erste Stufe besteht darin, dass wir mal erkennen, dass wir unfähig sind, alles zu vollbringen. Versteht das jetzt richtig? Ich werde gleich noch eher davon, noch mehr daran eingehen. Es handelt sich um die allein menschliche Unfähigkeit. Ja? Denn in Christus sind wir fähig, alles zu überwinden. Es geht hierum, anzuerkennen, hier ist bei mir Schluss. Hier komme ich mit meinem Wissen, mit meiner Kraft, mit meinen Fähigkeiten nicht weiter. Glaube beginnt, wo das Schauen endet. Glauben beginnt, wo das Schauen endet. Ich fange an zu glauben, ich bin ein Überwinder, und obwohl ich es noch gar nicht geschaut habe, dass ich überwinde. Aber da kann Glauben in Aktion treten. Wo das auf sich selbst verlassen stirbt, wird der Glaube geboren. Wo wir aufhören zu vertrauen, dass wir alles unter die Füße kriegen von unserem natürlichen Menschsein her, da kann Glauben aktiv werden. Je mehr wir lernen, uns nicht mehr auf unser eigenes Starksein oder auf unser Können oder auf unser Vermögen zu verlassen, umso stärker wird unser Glauben, weil wir lernen, uns auf Gott zu verlassen. Uns zu verlassen auf das, was er bereits für uns getan hat. Und das finden wir in der Bibel. Das sind die sogenannten Gottfakten. Er hat bereits für uns was getan. Und wir empfangen es, indem wir es ergreifen. Uwe hat es ja eben schon gesagt. Das ist nämlich vom Urtext her, dieses Empfangen ist nicht dieses, sondern es ist dieses Sehen und Springen, Greifen und an sich ziehen. Ja, das ist das Empfangen. Catherine Kuhlmann, die meisten kennen sie, die sie nicht kennen, war eine, in den, in welchen Jahren war sie unterwegs? 50er, 60er, 70er Jahre. Eine Frau, die im Übernatürlichen wandelte, den Leuten die Liebe Gottes nicht nur predigte, sondern diese Liebe auch lebte. Man sagt in ihrem, wenn sie die Versammlungen hatte, da war so eine Atmosphäre geprägt durch die Liebe, dass der Geist Gottes wirken konnte. Es sind Leute geheilt worden, es sind Gliedmaßen wieder erschienen, die waren amputiert, die waren weg. Es sind übernatürliche Dinge passiert. Und diese Catherine Kuhlmann, die sagt Folgendes: Ich sterbe tausende Male, wenn ich nicht ständig an den Punkt komme, an dem ich merke, dass ich in mir nichts bin, dass ich von mir alleine nichts kann, dann kann ich nicht im Übernatürlichen leben. Wir können nicht mit beiden Zügen gleichzeitig fahren. Wir können nicht fahren mit, wie heißen die denn, die so über Land hier unterwegs sind? Die Regionalzüge, und gleichzeitig im ICE sitzen. Das geht nicht. Wir müssen uns entscheiden. Wir können nicht im Zug unseres eigenen bestimmten Lebens leben und die Dinge des Glaubens empfangen. Wir müssen uns entscheiden, unseren eigenen Zug des Lebens zu verlassen und in den Zug des Glaubens einzusteigen. Und das ist für uns schwer. Weil wir von kleinst aus gelernt haben, wir müssen unser Leben unter die Füße kriegen. was ja auch seine Berechtigung hat. Um erwachsen zu werden, muss man Dinge machen, Dinge können. Fürs natürliche Leben. Aber fürs übernatürliche Leben müssen wir vergessen, was wir können. Und es ist wirklich diese große Gefahr, dass wir, und ich gehöre da wirklich wahrlich dazu, die gelernt haben, das Leben zu meistern. Ja? Und dass wir dann in dieser gleichen Schiene versuchen, das Leben des Glaubens zu ergreifen. So wie ich gewohnt bin, mein Leben zu meistern, mein Leben zu kreieren, mein Leben zu leben, so versuche ich jetzt auch, im Glaubensleben zu leben. Und das geht nicht. Weil Gottes Gesetze sind nicht natürliche Gesetze. Und auch das im Glaubenleben ist ein Geschenk. Kommt durch den Geist Gottes und nicht aus meinem eigenen Vermögen. Ich kann mir nicht anstrengen, um im Glauben das jetzt ranzuziehen und das muss doch jetzt klappen. Nein, ich muss loslassen von mir. Ich muss sagen, Heiliger Geist, bitte hilf mir. Johannes 15, Vers 5. Kannst du vielleicht was anmachen, Marjolaine? Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich muss mir immer wieder bewusst machen, ich, die Ulrike, bin nichts ohne ihn. In jeder Situation muss ich wirklich an diesen Punkt kommen, wo ich sage, okay, ich überlasse dir die Führung, die Leitung. Und ich arbeite mit dir zusammen. Das ist aber ein anderer Weg. Ne? Es ist nicht erst, ich mache erst und dann bitte ich den Geist Gottes, dass er mir hilft, sondern ich bitte zuerst und sage, ja, danke, dass du mir ja schon den Sieg gegeben hast am Kreuz. Danke, dass du die guten Werke vorbereitet hast. Ich arbeite mit dir zusammen. Leite mich. Die Frage ist nicht, was ich alles schaffe und leisten kann. Die Frage von Gottes Sicht aus ist, zu stellen von der Ewigkeitsperspektive her, was bleibt in der Ewigkeit bestehen? Und da bitte ich mal aufzuschlagen, die Stelle in Korinther, warte mal, wo habe ich es denn? Im 2. Korinther ist es auf jeden Fall, dort mit dem es geht um das Bauen, 2. Korinther, es geht um das Bauen, wir bauen auf Jesus auf den Grundstock und was wir aufbauen an Werke, das wird durchs Feuer geprüft. Wer hat denn die Stelle?
Erster
Korinther und wo?
3, glaube ich.
Ja, stimmt, hier. 1. Korinther 3, Verse 10 bis 14. Ich habe es doch aufgeschrieben. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, hier geht es um Paulus. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Also es ist auch dieses verbrachte Werk am Kreuz. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Wenn am mal jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand ein Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Das reicht. Also, es geht hier um das, was bleibt, was wir für Jesus hier tun. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wo spricht die Bibel davon, was in der Ewigkeit bleibt? Und dann kam ich auf 1. Korinther 13, da steht, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die bleiben bestehen. Das Größte aber ist die Liebe. Also alles, was in Liebe, durch Liebe gesät wird, es bleibt.
Also in Jesus.
Okay. Ja. Aber durch die Liebe, die wir auslegen. Und das sind Menschen. Menschen bleiben. Ne? Und deswegen geht es auch darum, wir können, und das ist auch gar nicht verboten, Häuser bauen, schöne Gärten haben und all diese Sachen. Ist total in Ordnung. Da haben wir Wohlgelingen dafür. Aber was bleibt? Es bleibt, wie wir mit Menschen umgegangen sind, im familiären Umkreis. Das bleibt. Es bleibt, wie wir auf der Arbeitsstelle mit Menschen umgegangen sind. Das bleibt. Wie wir überhaupt in unserem Leben mit Menschen umgehen, weil Menschen bleiben. Also ist das etwas, was nicht verbrennt. Die schönsten Kunstwerke verbrennen. Die besten Denkmäler verbrennen. Wenn alles zerstört wird und neuer Himmel und neue Erde kommt. Aber in der Ewigkeit bleibt alles natürlich, was durch Liebe auch geschaffen wurde. Und das ist der Mensch. Es bleibt nicht unser Dienst bestehen. Es bleibt nicht die Gemeinde an der Quelle bestehen, der Name. Es bleibt nicht der Name gut und nützlich bestehen. Nein, es bleibt das bestehen, was durch diese Dienste oder egal welche Dienste es sind, gesät wurde in Menschen hinein. An Liebe, an Wahrheit. Ne? Und deswegen, was hast du für mich vorbereitet in meinem Leben, dass ich es tue? Und Menschen sind wahrhaftig, sie sind so von Gott kreiert. Welche Kreativität haben Menschen? Wenn wir auf der Welt sehen, wie Maschinen erfunden wurden, wie die Technik sich immer weiterentwickelt. Flugzeuge, all diese Dinge. Aber das bleibt nicht. Die besten wissenschaftlichen Erklärungen, warum was so ist, wie es ist, bleibt nicht. Aber was in Liebe gesät wird und als Frucht aufgeht, das bleibt. Und von dieser Sicht her aus ist das jetzt auch, was wir besprechen, im Glauben zu wandeln, gemeint. Am Ende der Tage wird alles erschüttert, was erschüttert werden kann, damit ein unerschütterliches Königreich, ein Reich Gottes, das für uns gegeben wurde, bleibt. Georg Müller, das ist auch so ein großartiger Mann gewesen im 18. Jahrhundert, der ein Herz für die Kinder hatten, die keine Eltern hatten oder schlechtes Zuhause. Und er hat viele, viele Waisenhäuser gebaut, er hat Schulen gebaut und er hat nie darum gebeten, dass Menschen ihm Geld geben dafür. Er war ein Mann des Glaubens. Und hat aus diesem Glauben heraus gelebt. Und der schreibt Folgendes in seinem Tagebuch. Der Glaube wirkt nicht in dem, wo es das Mögliche gibt. Es gibt keine Ehre vor Gott, für Gott, in dem, was menschlich möglich ist. Glaube beginnt, wo die Kraft des Menschen endet. Macht Sinn, ne? Der Glaube wirkt nicht in dem, wo es das Mögliche gibt. Es fehlt irgendwo was und wir haben den Glauben, dass Gott versorgt und dann kommt ein Ausweg und es ist das Mögliche. Der Glaube, wo wir noch gar keinen Ausweg sehen, da beginnt Glaube. Und dann öffnet sich auch das andere. Es gibt keine Ehre für Gott in dem, was menschlich möglich ist. Es geht hier um das rein Menschliche, ne? Nicht der Mensch mit Jesus Christus zusammenarbeitend. Das ist Ehre. Aber das, wo wir wirklich aus unserer eigenen Natur, aus unserer eigenen Kraft, aus unserem eigenen Willen, aus unseren eigenen Werten, aus unserer eigenen Erziehung, aus unserer eigenen Vision heraus handeln, gibt es keine Ehre für Gott. Wir haben großartige Menschen auf dieser Welt, die großartige Sachen tun und dann geehrt werden von Menschen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese Fernsehsendung hieß, die immer lief, wo wirklich Menschen, die was Großes getan haben, geehrt wurden. Die haben ihre Ehre hier, das sagt ja auch Gottes Wort. Die werden hier auf dieser Erde geehrt. Was aber im Endeffekt zählt, ist wirklich, mit wem, wie haben wir das gemacht? Ne? Glaube beginnt, wo die Kraft des Menschen endet. Wahrer biblischer Glaube beginnt da, wo ich am Ende meiner Kraft bin. Und die Frage ist wirklich, bin ich bereit, schwach zu sein und Schwäche zuzugeben vor Jesus? Wir sind ja so Chamäleons, denke ich manchmal. Wir merken eine Schwäche und dann gucken wir, wo gibt es eine Stärke in uns und dann übertünchen wir die Schwäche. Und dann ist das Problem erstmal ein bisschen beiseite gekehrt. Das kehrt dann aber irgendwann wieder, dieses Problem. Und dann haben wir es immer noch nicht im vollbrachten Werk des Kreuzes besiegt oder verändert. Bin ich bereit, Schwäche zuzugeben? Vor ihm. Er weiß, dass ich Schwäche habe, aber er kann erst mit mir arbeiten und sagen, ja, ich bin doch der, der dich stark macht, wenn wir es zulassen. So einfach ist das. Er wird uns nie zu was drängen. Zweiter Korinther 12, Verse 8 bis 10, da erfahren wir von Paulus etwas. Dieser großartige, starke Gottesmann, der so gelehrt war, der durch seine Redegewalt Menschen wirklich flachgelegt hat. Jetzt, indem er ihnen alle Argumente entzogen hat, ja, nicht flachgelegt, jetzt, dass sie ihm gefallen sind, sondern der konnte so diskutieren und argumentieren, bis die anderen mundtot wurden. Der hatte so ein Wissen als Pharisäer, er hatte die beste Ausbildung bekommen und dann, er war ein Eiferer für Gott, so hat er sich gesehen und er hat alles wirklich verfolgt, was mit Christus zu tun hatte, mit seinen Leuten. Und dieser starke Paulus, der kam an einen Punkt, als er für Jesus unterwegs war, weil Jesus ihm gezeigt hat, hör mal zu, du verfolgst mich, wenn du die Christen tötest. Und er diese Umkehr hatte, kam er auch an einen Punkt, dass er Schwäche hatte. Und zwar, seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Mach mal. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, bleib mal da. Es geht bei diesen Dingen, bei diesem Engel des Satans, ging es wirklich um Verfolgung. Es geht hier nicht um Krankheit, die Gott ihm auferlegt hat, nein. Es war ein Verfolger immer wieder da, der dazu führte, die Menschen aufstachelte, dass Paulus ständig in Lebensgefahr war. Er wurde gesteinigt, er wurde ausgepeitscht. Überall, wo er war, war dieser Engel Satans, dieser Mensch, der Verfolgung brachte, war da. Und Paulus hat Gott dreimal gebeten, dass er da doch was ändert. Und dann sagte eben ihm, ich ändere daran nichts, damit du dich nicht übergibst. Weil Paulus war eigentlich jemand, der sehr in der Gefahr stand, weil er eben so war, wie er war, sich darzustellen, sich zu erheben und sagen, ja, oh, guck mal. Und Paulus war halt in der Verfolgung. Und darum geht es hier. Also nicht um Krankheit. Nicht, dass wir denken, wenn wir krank sind, dann sollen wir froh sein, weil dadurch müssen wir was lernen. Nein, Krankheit ist da. Krankheit ist unrechtmäßig in einem Christen. Wir können natürlich innerhalb einer Krankheit was lernen. So wie Melanie, wie du sagst, wir können lernen, im Glauben zu wachsen. Wir können lernen, in die Freiheit Christus hineinzugehen. Wir können lernen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Ne? Aber Gott gibt keine Krankheit.
Gott will, dass alle geheilt sind.
Genau. Gott gibt auch keine Feinde. Der Feind war da. Nur Gott hatte nicht dann... Ich weiß auch nicht, ob das so... Man kann das eigentlich nicht so sehen. Dieser Gott hat ja auch keine Möglichkeit, Feinden Stopp zu gebieten, weil jeder ja einen eigenen Willen hat. Ja? Aber für Paulus war es jetzt wichtig, er rühmt sich seiner Schwachheiten, weil er nämlich dann stark ist. Im Glauben. Und er sagt, lass dir das genügen, dass die Kraft von mir nun in deiner Schwachheit da ist. Und deswegen kann er sagen, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das sind wirklich Dinge. Wir waren am Mittwoch, durften wir ja wieder im Altenheim auf der Demenzstation dienen. Und es war mir so ein Schmerz im Herz. Ich wollte nicht durch meine Verkündigung, durch das Vorspielen ein Hindernisgrund sein, dass Menschen Gottes Liebe nicht wahrnehmen. Und das war wirklich mir so ein Kampf. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, hilf du bitte bei der Vorbereitung. Und es kam wirklich ziemlich zum Schluss erst, kamen Programmpunkte zusammen, wie was gemacht wird. Und als wir da waren, die Menschen, man merkte, waren angesprochen. Es war eine Ruhe da, was ich das vorletzte Mal nicht hatte. Da war so eine Unruhe. Und man merkte, wie Dinge übersprangen, wie sie berührt waren. Dadurch, dass Gottes Wort wirken konnte. Und da, wir können verkünden, ja, wir können Dinge vormachen, aber der Geist Gottes ist es, dem wir erlauben zu wirken. Und eine der Frauen, die wirklich immer nur Amen sagt, also statt guten Tag sagt sie Amen. Sie sagt immer Amen, sie ist auch eine ganz fröhliche. Und die hat mir dann Judy nachher geschrieben, die hat zwei Worte gesagt, schöne Schafe, weil wir hatten über die Schafe, schöne Schafe. Und ein anderer hat auch was gesagt. Und da muss man sich einfach auf ihn werfen lassen. Ne? Auch Donnerstag, als wir unterwegs waren, wir wussten nicht, zu wem wir fahren, wir hatten nur eine Telefonstimme. Und, das geht mir echt gegen den Strich. Ich muss eigentlich immer ziemlich wissen, was kommt mir? Was erwartet mich da? Weil ich denke, ich muss mich vorbereiten. Ja? Und dann war es wirklich, um zur Ruhe zu kommen, ich bin nachts schon wieder aufgewacht und musste dann den Hebel wieder umdrehen und sagen, nein, dein Friede ist auch in mir, es ist dein Wille, des Menschen zur Freiheit kommen. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, wirke du, wenn wir beide dahin gehen. Und egal wie jetzt die Umstände aussahen, egal wie es war, wir konnten uns fallen lassen in dieser Situation und die Menschenkinder, mit denen wir zu tun haben, genau das Gleiche. Das sind Schritte im Glauben. Loslassen erstmal, das ist die erste Sprosse. Wirklich anerkennen, nee, das schaffe ich nicht, Herr Jesus, aber du, der Heilige Geist, du leitest mich und du, Herr Jesus, hast schon den Sieg vorbereitet. Du hast alles getan, dass wir daran gehen können, die ganzen Verheißungen. Und Gott, dein Wille ist das Gute, Vollkommene und Wohlgefällige. Ja? Die zweite Sprosse ist, und das kommt immer wieder, ich könnte sein, dass sich der eine oder andere genervt fühlt, aber es führt nun mal kein Weg daran vorbei. Verbringe Zeit mit Gott. Verbringe intentional Zeit mit Gott. Mach einen Termin aus am Tag, in dem du nur Zeit mit Gott verbringst. Und diese Zeit ist eine Zeit der Intimität, eine Liebesbeziehung, des Dankens. Danke, dass du so gut bist. Danke, auch wenn wir uns jetzt mit Schmerzen fühlen. Danke, dass du meine Schmerzen am Kreuz getragen hast. Danke, dass in dir die Hoffnung ist und dass ich diese Hoffnung ergreifen kann. Es wird Realität. Und dann ist das Zweite, ich will hören. Amen. Zeit mit Gott besteht nicht darin, Gott meine Pläne vorzustellen und ihn darum zu bitten, dass er sie segnet. Das ist nicht Zeit mit Gott. Zeit mit Gott ist, ich möchte hören, was hast du vorbereitet, dass ich mit dir zusammenarbeite? Und wenn er es vorbereitet hat, dann ist es doch gesegnet. Dann müssen wir nicht mehr um den Segen bitten. Das ist auch so ein religiöser Schwachsinn. Man geht raus für ihn und sagt, bitte segne das jetzt. Nein, wenn wir in seinen Willen rausgehen, ist diese Zeit gesegnet. Wir können beten, Vater, die Menschen, du kennst die Herzen von den Menschen, denen wir begegnen. Öffne bitte durch deinen Geist das Verständnis für deine große Liebe. Durch deinen Geist setzt du bitte diesen Hunger nach dir in ihnen frei. Das dürfen wir beten. Aber wenn wir im Einklang mit Gott unterwegs sind, egal wo, und unterwegs sein bedeutet nicht nur Evangelium, verkünden, Leute heilen und sowas alles. Nein, das beginnt im Alltag. Wir dürfen nicht immer trennen, geistlicher Dienst und natürlicher Dienst. Nein, unser ganzes Leben als Christen, als Jünger, ist ein Zusammenarbeiten mit ihm. Die Dinge zu sehen, die er vorbereitet hat und zu erfüllen. Ist das nicht großartig? Und dann hört dieses Beten auch auf, sondern wir können ganz ruhig einfach danken. Danke, es ist bereitet. Danke, du gibst mir Kraft. Danke, du zeigst mir das. Gott ist auch nicht jemand, der im Kleinsten vorbereitet. Das denken wir auch öfter. Das und das und das und das hat er vorbereitet. Nein. Er schreibt die Überschrift und wir arbeiten mit ihm zusammen. Wir schreiben mit ihm gemeinsam das Lebensbuch. Das komme ich aber gleich noch drauf. Also, in dieser zweiten Stufe verbringe Zeit mit Gott. Und das gehört in diese Zeit mit Gott hinein. Ich habe es schon angesprochen, das ist die Stufe 3, die Leitersprosse 3. Gottes Plan entdecken. Das ist spannend. Gottes Plan entdecken. Habe ich auch schon angesprochen, wenn wir das tun, was er will, dass wir es tun, sind wir gesegnet. Wir brauchen ihn nicht mehr davon überzeugen, dass das getan werden muss, sondern es ist ja von ihm vorbereitet. In meiner Zeit mit ihm entdecke ich das, was er heute für mich am Tag hat. Sprüche 16, Vers 3. deine Werke. Und deine Pläne werden zustande kommen. Die Passion-Übersetzung, die auf Englisch ist, die beschreibt das sehr schön. Bevor du irgendetwas tust an deinem Tag, vertraue ihm ganz und nicht auf dich selbst. Also bevor du irgendetwas tust an deinem Tag, vertraue ihm ganz und nicht auf dich selbst. Es wird alles gelingen, was du tust.
Verheißung.
Ja. Bin ich bereit, seine Werke an dem Tag zu tun? Psalm 139, Vers 16. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Also das Buch des Lebens war schon geschrieben. Und da bitte ich wirklich jetzt jeden, der Erfahrungen gemacht hat, die nicht gut waren, es nicht unter dieser Perspektive jetzt zu sehen, ja, wenn in mein Buch ja schon das Schreckliche da reingeschrieben war, sondern es jetzt mal zu versuchen, von aus der Perspektive eines guten Gottes zu sehen. Ja? Also die Tage, wir waren noch nicht mal gezeugt, da gab es schon ein Buch. Ein Buch, das geschrieben wurde für alle Tage unseres Lebens. Da war vielleicht eine Überschrift Kindheit. Dann gab es die Überschrift Teenageralter. Dann gab es die Erwachsenen. Dann gab es Untertitel in diesen Überschriften. Aber der Text dazwischen, stell dir vor, der ist noch nicht da. Das wird gebildet durch das Zusammenleben eines Menschen mit einem Gottes. Und als ich mir so überlegte, ja, leider wird dieser auch ausgefüllt durch menschliche Erlebnisse. Aber der Wille Gottes für uns ist immer gut. Und er freut sich, wenn wir Christen geworden sind und gelernt haben zu hören, was sein guter Plan ist, durch uns, für andere und für uns. Dass wir mit ihm zusammen die Geschichte weiterschreiben. Und das ist spannend. Und ich denke, dort, wo negative Dinge in dieses Buch eingetragen wurden, die mit Sünde zu tun haben, mit Fehlern, dann dürfen wir den Radiergummi der Gnade nehmen, dessen, was er am Kreuz getan hat. Und wir haben die Möglichkeit, das auszuradieren und mit neuen Dingen zu füllen. Wir dürfen eine Kindheit, die nicht so gelaufen ist, dass man gerade als stabiler Mensch in das Leben hineinging und wir dann wissen, was er am Kreuz für die Menschen, die uns das angetan haben, getan hat am Kreuz, dürfen wir den Radiergummi der Gnade, es ist vollbracht, tun und reinsetzen. Vergebung. Ich vergebe nachträglich. Und ich bin wertvoll, weil du gesagt hast, ich bin wertvoll. Und ich bin frei von Scham, weil du gesagt hast, du bist selbst zur Schande, zur Sünde geworden. Wir dürfen da neu beschreiben. Und gut ist es, wenn wir das dann auch in unserer Gegenwart tun. Ja? Aber wir dürfen die alten Sachen aus diesem Buch ausradieren. Und aus dem Blickwinkel des Es ist vollbracht, unser Leben weiter leben. Das ist doch großartig. Also nochmal die einzelnen Leitersprossen. Erstens, unser eigenes Unvermögen oder Unfähigkeit ihm gegenüber erkennen. Zugeben. Die zweite Leitersprosse, wirklich feste Zeiten mit dem Herrn Jesus, mit seinem Wort, mit dem Heiligen Geist, mit Gott dem Vater verbringen Und das nicht als religiöse Pflichtübung, ja? Darum geht es nicht. Sondern ich bin geliebt, ich liebe, ich brauche die Zeit. Ich sehne mich nach Intimität mit dir. Ich sehne mich, ein erfülltes Leben mit dir zu leben. Ein Leben, was Früchte trägt, aus dieser Herzenshaltung heraus. Aber wir werden nicht auf die nächsten Sprossen steigen können, wenn wir uns regelmäßig dieser Sache entziehen. Intime Zeit mit ihm bedeutet nicht eine gute Predigt anhören. Intime Zeit mit ihm bedeutet auch nicht wieder irgendein tolles Buch lesen, ein tolles Glaubensbuch lesen. Es hat alles seine Berechtigung. Ist keine intime Zeit. Ja? Intime Zeit ist im stillen Kämmerlein. Mein großer Gott und ich. Das Wort Gottes und ich. Und da hat jeder in seinem Tagesablauf, in seinem Rhythmus, eine andere Zeit. Aber es ist wichtig, wenn wir glauben, lernen möchten, der Berge versetzt, wie es uns zugesagt ist, dann brauchen wir stille Zeit mit ihm. Und uns auch füttern mit dem, wer wir sind. Und dann eben diese Intention dieser stillen Zeit ist unter anderem dann die Leitersprosse 3, Gottes Plan zu erkennen, zu entdecken. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du so geduldig bist, für deine große Langmut. Ich danke dir, dass du nie dich vor uns hinstellst und sagst, hör, da hast du jetzt schon wieder was anderes vorgezogen, bist selbst dran schuld, dass du jetzt mal wieder hier was verpatzt hast. Hättest du mal mit mir intime Zeit gehabt und hättest du mal in mein Wort gelesen? Nein, das tust du nicht. Du stehst immer da und wartest auf unsere freie Entscheidung. Wir haben das Wahlrecht zu wählen. Aber wenn wir diese Sachen wählen, unsere eigene Schwäche zugeben vor dir, intime Zeit mit dir zu pflegen, unsere Herzensohren, unsere Herzensaugen auszurichten auf das, was du vorbereitet hast an guten Plänen, dann bist du voll da. Dann gibst du uns alles, was gegeben werden muss. Und dafür danke ich dir. Ich lobe dich und ich preise dich. Amen.